Ich war 3 Jahre lang auf einer Musicalschule. Das ist lange her, aber noch sehr präsent. Da wird gesungen, da wird getanzt und geschauspielert. Ich erinnere mich genau an den Geruch des Bodens im großen Tanzsaal. Das Schnarren vom Klavier beim tiefen D. Es ist ein Ort, an dem viel Aufregung und Nervosität ist. Bühnenzauber und Scheinwerferlicht. Mir persönlich wurde auch immer gesagt, ich sei zu dick. Patrick, du drehst zu langsam. Bitte? Naja, 5 Kilo weniger drehen halt schneller. Andere wurden auch mal angebrüllt. Und dann lag man sich wieder in den Armen und lachte und weinte zusammen. Nicht jeder hielt das gut aus, dieses Auf und Ab der Gefühle. Es ist ein hartes Geschäft, wenn man auf die Bühne will, und nicht selten muss man auf dem Weg andere zurücklassen. Und manche lassen alle anderen pauschal zurück, um nicht gebunden zu sein und 100% für den Job zu geben. So gibt es ungeschriebene Regeln. Du gehst immer mit einem freundlichen Lächeln und bedankst dich, auch wenn man dich gerade rausgeschmissen hat. Du lässt dich auf alle Vorschläge erstmal ein und sagst nie gleich nein. Und wenn du rumschreien willst, dann warte, bis du im Auto bist. Wenn dir die Welt des Musicals zu weit weg ist, gebe ich dir noch ein Beispiel. Ich war lang an der Uni und viel in der Bibliothek. Das ist bei den Theologen eine ruhige Veranstaltung, da sitzt auch kaum jemand. Zumindest in Frankfurt. Ist jetzt nicht so ein Mainstream-Studium. Und es gibt auch keinen Mindestnotendurchschnitt, um die Massen auszusieben. Bei den Juristen ist das anders. Alles. Eine Bekannte erzählte mir mal, dass die Studenten in Jura oft Fälle raussuchen müssen. Irgendwo ein Urteil finden in den vielen Büchern. Wer es als Erster findet, hat natürlich einen Vorteil. Noch mehr Vorteil hat er aber, wenn er die Seite aus dem Buch rausreißt oder das Buch gleich versteckt. Das passiert wirklich. Es geht darum, selbst gut dazustehen, zu glänzen, sich hervorzuheben. Warum erzähle ich euch das am Palmsonntag? In der Bibel wird immer wieder erzählt, wir mögen doch sein wie Christus. Und dann wird im besten Falle beschrieben, was sie meinen. An einer Stelle wird davon erzählt, dass Jesus sich nie mit den Titeln geschmückt hat, die ihm eigentlich zugestanden hätten. Sohn Gottes, Gott in Menschengestalt, Retter der Welt. Da hätte man sich einiges an Prestige, Lob, Preis und Ehre sichern können. Menschen lassen sich für deutlich weniger bejubeln. Hat er aber nicht gemacht. Im Gegenteil. Er lässt sich erniedrigen. Er geht dahin, wo die Ausgestoßenen sind, die Kranken, mit denen keiner mehr was zu tun haben will. Die, vor denen sich die Gesellschaft ekelt. Ist jetzt nicht gerade das Rampenlicht. Und darin stecken einige Weisheiten. 3 habe ich für euch ausgewählt. 1. Wenn du weißt, wer du bist, dann musst du nicht darauf beharren. Ich hatte mal eine Gesangslehrerin, die hat immer gesagt, Leute, die wirklich gut sind, erzählen es nicht ständig. Die sind einfach gut und das wirst du sofort merken. Schlaue Frau. So ist es. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du genau weißt, was du kannst, wo deine Talente liegen, wo du echte Stärken hast, dann musst du das nicht als T-Shirt tragen. Und vor allem musst du dich nicht ständig vergleichen mit irgendwem, um zu beweisen, dass du immer noch so toll bist, wie du glaubst. Das kommt aus einem inneren Mangel. Und egal, wie lange du hinausposaunst, was du alles kannst, bist und tust, das wird nie genug sein, weil du nicht findest, du bist genug. Das führt übrigens zu einem wunderbaren Phänomen, das sich paradoxer Elitismus nennt. Das ist ein ständiger Tanz zwischen der eigenen Unsicherheit und der lauten Behauptung, man sei besser als alle anderen. Und eigentlich will man sich nur selbst überzeugen, endlich gut genug zu sein. 2. Man kann Dinge ohne Schmerzen für andere tun, wenn man sie nicht der Anerkennung wegen tut. Umständlicher Satz. Dabei geht's eigentlich um Kleinigkeiten. Wenn du das Haus putzt, damit du dafür gelobt wirst, erwartet dich vermutlich großer Frust. Entweder merkt's keiner oder es sagt keiner. Und jetzt mal die Hand heben, wem das schon passiert ist. Andere Nummer, wenn du es tust, weil du jemandem damit eine Freude machen willst oder weil du weißt, der hat gerade so viel um die Ohren, das nehme ich ihm einfach gerade ab. Aber nicht, um dann als aufmerksamer Haushaltsmessias gepriesen zu werden, sondern weil es dem anderen den Druck aus den Schuhen nimmt. Wenn wir anderen helfen, um uns selbst in ein besseres Licht zu stellen, dann ist unsere Bereitschaft zu helfen begrenzt. weil wir ja eigentlich damit beschäftigt sind, gut dazustehen. Also werden wir nichts tun, was uns unschön aussehen lässt oder uns erniedrigt oder einfach eine Menge Arbeit ist, die keiner sieht. Jesus macht das nicht. Er setzt sich für die Menschheit ein und er wird von ihr hingerichtet. Trotzdem steht er von den Toten auf und liebt sie weiter. Ich hätte auch verstanden, wenn er ein paar Leute einfach angebrüllt hätte. Aber hat er nicht gemacht. Aber er hat es nicht gemacht, um verherrlicht zu werden. Er hat es aus Liebe getan. Und Liebe hält auch Enttäuschungen aus. Das bringt uns zu Weisheit Nummer 3. Und die ist nicht so leicht zu hören. Am Palmsonntag zieht Jesus in Jerusalem ein und man legt Palmenzweige auf den Boden. Daher der Name Palmsonntag. Die Sonne strahlt herab und die Leute jubeln und rufen ihm zu: Hosianna! Ein großartiger Empfang. Wem würde das nicht gefallen, so gelobt und bewundert zu werden, wenn die Leute dich sehen und jubeln und klatschen? Applaus ist was, was der Seele schmeichelt oder dem Ego, je nachdem. Nur wenig später bietet sich aber eine ganz andere Szenerie. Die Gerichtsverhandlung gegen Jesus. Und die Massen stehen vor Pontius Pilatus. Sie werden gefragt, ob er ihn begnadigen soll, diesen Jesus. Ob er weiterleben darf. Die Entscheidung liegt allein bei ihnen. Und sie rufen: Kreuzige ihn. Ich glaube nicht mal, dass niemand von denen, die am Palmsonntag da standen, um zu jubeln, nicht auch jetzt in der Menge stehen und rufen, sie sollen ihn umbringen. Der Applaus kippt. Die Lobeshymnen von gestern sind die donnernden Wutstürme von morgen. Und hier steckt was über den Wert von Lob und Jubel drin. Das ist nicht nur Schall und Rauch. Der Jubel hat vermutlich eine wahre Wurzel. Dahinter steckt echte Anerkennung in diesem Moment. Man darf das durchaus an sich heranlassen und mal genießen. Wer Großartiges geleistet hat, der darf auch mal im Applaus baden, wenn er denn kommt. Die Gefahr liegt darin, diesen persönlichen Höhepunkt zum neuen Mindeststandard zu machen oder den eigenen Selbstwert daran festzulegen. Wenn der eigene Wert von der Zustimmung anderer abhängig ist, ist das ein Weg in die Sucht. Die Sucht nach Anerkennung. Und wie ein Abhängiger wirst du umherstreifen, immer auf der Suche nach dem nächsten Hoch. Immer im Defizit, immer mit diesem Loch im Herzen. Jesus tut die Dinge, die er tut, nicht für die Anerkennung. Er tut es nicht für sich selbst. Er tut es für andere. Allein aus Liebe. Und nur deswegen trägt diese Liebe weiter, auch als aus dem Applaus die wütenden Rufe werden. Als sich plötzlich alle gegen ihn wenden. Er hat sie geliebt, bevor sie ihn gelobt haben. Und er kann sie weiterlieben, nachdem sie ihn verraten. Im Philipperbrief erzählt Paulus uns genau davon. Und er erinnert uns daran, versucht auch so zu handeln wie Christus. Ich glaube, er weiß, wie schwer das ist. Deswegen verrät er uns, wie Jesus das schaffen konnte. Er vertraut vollkommen auf Gott. Aus sich selbst heraus, all das zu leisten, ist schwer bis unmöglich und wir werden müde und hin und wieder fehlt uns die Kraft. Die Hoffnung auf das Gute, der Glaube an die Welt. Jeder Mensch sehnt sich auch nach Anerkennung, nach einem lieben Wort oder dass mal jemand Danke sagt. Das ist nachvollziehbar und vollkommen in Ordnung. Aber es ist wichtig zu wissen, wer das Loch im Herzen füllt. Gott hat dich geliebt vor allem, was du geleistet hast. Und er liebt dich auch weiter, wenn du alles versemmelst. Und dann ist es schön, wenn die Welt jubelt. Aber es ist auch okay, wenn sie es heute nicht tut. Weil Gott still und stolz hinter dir steht. Dein Wert als Mensch steht nie zur Debatte. Das sagt das Grundgesetz und das sagt auch die Bibel. Und Gott liebt dich. Punkt. Da kann der Chef brüllen und die Kollegen können zickig sein und die Familie sich streiten. Das sind tobende Wellen an der Oberfläche. Aber das Herz liegt sicher und geborgen in der Tiefe. Bei dem Gott, der die Lebensleiter hinabgestiegen ist zu uns. Bei dem wir nicht prahlen oder protzen müssen. Weil er ganz genau weiß, wer wir sind. Und uns liebt. Vor alledem.